einmal so eine Stelle, wo wir uns die Frage stellen. Ich möchte euch aber doch noch eine zweite Geschichte erzählen. Und zwar sind wir damals, die meisten wissen ja, dass wir sehr gerne nach Griechenland fahren mit dem Wohnmobil. Und dann endlich einmal haben wir es geschafft, dass wir nach Sizilien gekommen sind. Und haben so eine Rundreise gemacht und dann kommen wir auch nach Siracusa. Und schon bei der Hinfahrt habe ich zu Gabi gesagt, Gabi, du weißt eh, in Siracusa, da sind die Hasenfratz, die Familie Hasenfratz, die heißen wirklich so, bitte, es ist kein Spaß. Die wohnen dort und sind schon seit den 80er Jahren Missionare dort. Und die könnten, das wäre ja doch toll, wenn wir die treffen würden, habe ich zu Gabi gesagt. Aber das hat sich nicht so ergeben, wir haben nichts gemacht, wir haben wohl die Telefonnummer gehabt. Und dann fahre ich so in die Stadt rein, habe zuerst schon ein großes Hindernis überwunden, wo ich einen guten Kilometer zurückfahren musste mit dem Wohnmobil. Und dann kamen wir endlich in die Stadt hinein. Siracusa liegt ein bisschen im Inneren Siziliens, auf über 700 Meter Seehöhe. Und ja, es ist ja bekannt, im Süden ganz enge Straßen. Und so war es dann auch. Ich fuhr da rein, Umleitung, Baustelle, Chaos. Und dann war ich so irgendwie in einem Stau drinnen, in einem Kreisverkehr und wusste nicht mehr jetzt da gerade oder rechts. Ich hab nicht mehr gewusst, wie es weitergehen soll. Und in dem Moment fährt eine Frau mit dem Motorroller zu meiner Seite, also zu der Seitentür. Ich habe ja das Fenster offen gehabt und da fährt sie hin. Hallo, Kufsteiner, schön, dass ihr da seid. Ich kenne eure schöne Stadt. Ich war da schon einige Male dort, weil mein Bruder mit der Familie dort gewohnt hat. Und da hat sie den Daniel Lieberherr gemeint, den Vater vom Joel Lieberherr, den die meisten ja kennen. Und ich habe dann gesagt, bist du die Elisabeth Hasenfratz? Ja, sie war es. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist auch wieder so eine Situation, und da könnt ihr euch noch nicht mehr viele, aber einige solche Fälle noch und solche Geschichten erzählen, wo wirklich nicht der Zufall Regie geführt hat, sondern wo Gott ein Gebet erhört hat, wo Gott uns diese Begegnung geschenkt hat und da wirklich so, man kann es fast sagen, ein kleines Wunder geschenkt hat. Und wenn wir dann zu der Stelle, wir kommen dann zu dieser Stelle, wo sich eben auch diese Frage stellt, aber vorher möchte ich mit euch noch ein bisschen zurückschauen. Ihr könnt euch erinnern, vor dem Buch Richter ist das Buch Josua. Das Buch Ruth spielt in der Zeit der Richter ab, aber vor dem Buch Richter war Josua. Und in Josua wird uns das geschildert, wie der Josua und der Kaleb das verheißene Land einnehmen, wie das Land ausgeteilt wird unter den 12 Stämmen. Und natürlich gibt es dort auch wieder, wie wir es ja schon kennen aus der Geschichte Israels, immer wieder Misserfolge. Es gibt Sieg, es gibt dann wieder Niederlagen. Ihr könnt euch sicher alle, auch die, die nicht so bewandert sind in der Bibel, aber an das Geschehen von Jericho erinnern, wo durch dieses große Wunder dann die Mauern eingestürzt sind. Aber gerade ein klein wenig später passiert wieder etwas, wo sich einer aus dem Volk versündigt hat und bei der Stadt Ai, dann gibt es eine große Niederlage für das Volk Israel. Also das zieht sich durch die ganze Geschichte vom Volk Israel, dass es immer wieder Ungehorsam gibt, Unglauben. Und das war auch der Grund, warum das Volk überhaupt erst in die ägyptische Gefangenschaft geraten ist. Der Ungehorsam, die Abkehr von Gott. Aber auch nach der wundersamen Befreiung, ihr kennt sie alle, die Geschichte, wie Israel ausgezogen ist durch so viele Wunder, die Gott geschenkt hat. Und trotzdem fingen sie dann an zu murren und sagten sogar, sie wollten lieber zurück nach Ägypten in die Gefangenschaft. Und so zieht sich das weiter und mit dem traurigen Ergebnis dann, dass keiner dieser Rückkehrergemeinden, keiner von diesen konnte in das Land, in das verheißene Land dann schlussendlich kommen, nach den 40 Jahren der Wüstenwanderung, bis auf zwei Ausnahmen, wer war das? Josua und Kaleb, genau. Das waren die einzigen, die dann wirklich ins verheißene Land kommen durften, weil alle anderen, alle, die über 20 Jahre waren, mussten ihr Leben in der Wüste lassen. So eine traurige Geschichte. Und so, wie einst nur Josua und Kaleb ins verheißene Land kamen, so ist es jetzt bei uns im Buch Ruth überhaupt nur eine einzige Person, die zurückkehrt, nämlich Naomi. Und sie nimmt dann, wir haben das auch schon beim ersten Mal vom Urs gehört, sie ist dann sehr verbittert über das ganze Geschehen, was ihr da alles passiert ist. Und ja, sie lässt wirklich freien Lauf. Und sie nimmt sich weder bei Gott noch bei den Menschen ein Blatt vor den Mund. Wundert uns das, dass sie so verbittert und voller Schmerz reagiert? Ich selber kann wirklich nur zu gut verstehen, wie elend und wie sie sich von Gott verlassen fühlte. Und überhaupt, da bleibt überhaupt noch die Frage offen, ob Naomi überhaupt in dieses Land wollte, ob sie nicht dagegen war. Aber damals in dieser Zeit, wir wissen es ja, da hatten die Frauen wenig zu melden. Sie hatten es einfach zu tun, ohne Wenn und Aber. Und da muss ich sagen, und das meine ich jetzt ganz ehrlich, da bin ich froh, dass mir meine Frau Gabi so manches Mal ins Gewissen gesprochen hat, wenn ich vor Entscheidungen stand und so überschnell reagiert habe. Da hat sie oft zu mir gesagt, Pep, schlaf doch noch eine Nacht drüber, bevor du irgendwas Falsches machst. Und ich habe mich da wirklich einige Male dran halten dürfen. Und es ist so, wenn wir auf die verbitterte Naomi schauen, dann muss ich uns die Frage stellen auch, ist es nicht so, dass der eine und der andere von uns auch schon mal in so einer scheinbar ausweglosen Situation gestanden ist, wo er auch verbittert war und wo wir uns so gefühlt haben, als hätte uns Gott verlassen und seinen Segen von uns genommen? Ist euch sowas schon passiert einmal? Ich denke, den einen oder anderen bestimmt. Viele Jahre, ja vielleicht schon Jahrzehnte, folgen wir Jesus nach. Und dann bringt unser Herr auf einmal so ein Unglück in unser Leben. Ein lieber Mensch wird aus dem Leben gerissen, wird uns genommen, mit einem Schlag unvorbereitet verlässt er uns, so wie auch hier Naomi drei ihrer Lieben verloren hatte und allein zurückbleiben musste. Oder wir verlieren unsere Arbeit, oder da ist eine kaum lösbare Ehekrise, die uns fertig macht. Und ja. Oder, was auch unter Christen immer wieder passiert, wir fallen in ein Loch der Depression. Das ist auch mir schon passiert und ich kann euch nur dazu sagen, letzten Sonntag nach der Predigt sind wir nach Hause. Nach dem Essen ist mir das passiert, dass ich so in eine Depression verfallen bin. Ich war so fertig bis am Abend, mir kam alles sinnlos, nutzlos vor und es war schlimm. Gott sei Dank habe ich solche Situationen jetzt viel seltener. Früher hatte ich das öfter. Und dazu möchte ich euch jetzt was Ermutigendes sagen, weil ich weiß, auch einige unter uns haben manchmal Depressionen. Und da ist bei der Vorbereitung, beim Hauskreis sind wir jetzt in den Psalmen und letzten Freitag, eben vorgestern, haben wir den Psalm 46 durchgemacht. Und da bei der Vorbereitung ist mir auch der Charles Spurgeon untergekommen. Und ich denke, ihr alle wisst, oder die meisten von euch werden das wissen, wer der Charles Spurgeon war. Er war ein Erweckungsprediger aus England, hat von 1800 1834 bis 1892 gelebt. Und ja, er hat so viele Menschen zum Glauben geführt und hat seine Predigten waren so umwerfend und hatten so viel bewirkt, weil er auch immer wieder von seinem eigenen Leben was eingebaut hat. Es war sogar so, dass dort wöchentlich seine Predigten abgedruckt wurden und dann wie Zeitungen verkauft wurden. Also dieses Spurgeon war ganz was Besonderes. Mit 17 Jahren wurde er schon Pastor und Prediger und 2 Jahre später übernahm er schon ganz eine große Kirche in London. Und dieser Charles Spurgeon sprach immer wieder ganz offen darüber, dass er auch schwere Depressionen hatte. Und er baute das auch in seine Predigten ein. Und sowas kann uns dann schon auch helfen, dass wir sehen, wir sind nicht alleine. Auch so einem großartigen Prediger, Erweckungsprediger ist das passiert. Und das kann man dann nicht damit abtun. Und Spurgeon selber sagt es auch, da kannst du noch so viel beten, kannst du noch so viel in der Bibel lesen und du fällst doch in das tiefe Loch hinein. Und dir kann nur einer daraus helfen wieder. Und gerade in solchen Situationen eben, da brauchen wir unseren Herrn. Denn sowas kann uns wirklich aus der Bahn werfen, auch wie die anderen Dinge, die ich vorher genannt habe. Aber gerade da wollen wir uns fest an unseren Herrn klammern und das mache ich auch immer wieder. Mir ist es dann am Abend, habe ich in der Bibel gelesen und habe mir eine Predigt angehört, so um 9:30 und dann ist alles bei mir ruhig geworden und ich konnte einschlafen. Ja, aber wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass diese sogenannten Schicksalsschläge, es gibt ja mehr von dem, denken wir an die Katastrophen, die jetzt passiert sind. Solche Schicksalsschläge können wir nicht pauschal mit einer Strafe oder einem Gericht Gottes gleichsetzen. Das dürfen wir nicht machen, denn Gott lässt immer wieder, und das kennen wir aus den Berichten in der Bibel, Gott lässt immer wieder solche Prüfungen zu, um unseren Glauben zu stärken und zu festigen. Das ist eine Tatsache. Aber manchmal haben solche Eingriffe in unser Leben auch das Ziel, uns wirklich wach zu rütteln, uns zu einer Richtungsänderung bewegen. Das ist auch manchmal der Fall und ich bin froh, dass das auch in meinem Leben schon so passiert ist. Und gerade dann in solchen Krisen, dann gilt es eben auch, dass wir uns ganz alleine auf die Hilfe Gottes verlassen. Dass wir da nicht, wir haben ja letzten Sonntag darüber schon gesprochen, dass wir nicht nach eigenen menschlichen Lösungen suchen und auch nicht auf solche verkehrte Lösungsansätze dieser gottlosen Welt zurückgreifen, sondern wir sollen wirklich nur bei unserem Gott bleiben. Und ihr Lieben, in seiner Güte schickt Gott auch für Naomi und Ruth eine göttliche Lösung ihrer Probleme. Sie haben auf Gott vertraut, haben sich ihm hingegeben. Obwohl sie, bei der Ruth können wir gar nicht so klar erkennen, dass sie das so offensichtlich angestrebt hatte. Aber wir sehen in der weiteren Folge, dass es wirklich so war, dass Ruth und Naomi ganz ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben. Und letzten Sonntag haben wir uns die Frage gestellt bei Elimelech, warum konnte der nur in dieses fremde Land gehen, das zu den größten Feinden Israels gehörte, nach Moab? Das war unverständlich. Und heute stellt sich für uns die umgekehrte Frage, wie sich Ruth nur darauf einlassen konnte, in das von ihrem Volk verhasste Israel zurückzukehren oder hinzugehen, auszuwandern sozusagen. Denn wir wissen, auch Fremde, die zu uns kommen, haben es nicht leicht. Wenn sie ohne Hab und Gut daherkommen, ist es für sie schwierig. Aber zum Unterschied von heute gab es damals keine Grundsicherung für die Emigranten. Es gab keine Sozialleistungen oder Absicherungen und das war ja viel schwieriger. Und da stellt sich schon die Frage, Ruth, wie kannst du da nur mitgehen mit deiner Schwiegermutter? Was wird dich da erwarten? Was kannst du dir da erwarten als Fremde? Ich habe für mich persönlich nur eine einzige schlüssige Erklärung, warum Ruth diesen Schritt wagte. Denn jetzt bei der Rückkehr von Naomi, da schreibt nicht mehr der Durcheinanderbringer und Lügner von Beginn an das Drehbuch und nicht der Fürst dieser Welt, dieser finsteren Welt führt die Regie, sondern ein anderer, nämlich Gott und der Heilige Geist übernehmen hier die Führung. Wie wunderbar. Elimelech ging mit seiner Familie nach Moab und verließ damit auch den Schutzbereich Gottes und den Segensbereich Gottes. Er bevorzugte eine Lösung ohne Gott und damit ließ er auch zu, dass nicht mehr sein Gott, sondern eben der Fürst dieser Welt das Drehbuch schrieb. Und damit übergab er dem Widersacher und seinen bösen Helfern die Regie über das weitere Schicksal seiner Familie. Und wir wissen ja, wie das weitergegangen ist. Aber jetzt hier bei Naomi und Ruth, da sehen wir die heilsame Umkehr. Zurück in die Obhut Gottes. Zurück in das von Gott verheißene Land. Und damit auch zurück in den Schutzraum und den Segensbereich Gottes. Das war der richtige Weg. Nur das konnte die richtige Lösung sein. Und damit wird dann in Bethlehem mit Naomi, Ruth und Boas ein neues, wunderbares Kapitel mit großartigen Folgen aufgeschlagen. Sie werden zu den direkten Vorfahren König Davids und unserem Herrn Jesus. Und mit Jesus kommen, das wissen wir auch, und seiner Erlösungstat am Kreuz, können sich dann auch für uns Heiden die Tore zu Gott öffnen. Und die Heilsgeschichte Gottes für uns Menschen findet damit auch seine Fortsetzung und Krönung. Jetzt kommen wir zum Text, endlich einmal. Ich lese dann. Wie funktioniert das jetzt, dass ich den Text kriege? Ja, geh ich schon da. Ja, wir kommen eben jetzt nun endlich zu Kapitel 2 und ich lese da einmal die Verse 1 bis 6 mit euch. Von der Seite ihres Mannes her war Naomi mit einem wohlhabenden und angesehenen Mann in Bethlehem verwandt. Er hieß Boas und stammte aus der gleichen Sippe wie Elimelech. Eines Tages sagte die Moabiterin Ruth zu Naomi, ich möchte hinaus auf die Felder gehen, dort will ich hinter denen, die es mir erlauben, das liegen gebliebene Getreide aufsammeln. Naomi antwortete, geh nur, meine Tochter. Ruth ging hinaus und fing an, das Getreide zu sammeln, das die Erntearbeiter liegen ließen. Dabei fügte es sich so, dass sie auf ein Feld geriet, das Boas gehörte, dem Verwandten von Elimelech. Als nun Boas aus Bethlehem kam, begrüßte er die Erntearbeiter. Der Herr sei mit euch, sagte er. Der Herr segne dich, antworteten die Arbeiter. Boas fragte den jungen Mann, der die Arbeiter beaufsichtigte, zu wem gehört denn dieses Mädchen dort hinten? Der Mann antwortete, das ist die junge Frau aus Moab, die mit Naomi zurückgekommen ist. Also, ihr Lieben, wir... Hostest du weiter? Lassen wir es noch da, bitte. Oder funktioniert das nicht? Na gut, ich lese dann weiter, vielleicht kriegen wir das dann hin noch. Wir sehen da schon am Anfang des zweiten Kapitels etwas sehr Verhoffnungsvolles, wird uns da in Aussicht gestellt. Hier in Bethlehem gibt es scheinbar mehrere Verwandten aber zumindest einen Verwandten, der der gleichen Sippe Elimelechs angehört. Und jetzt ist es so, dass ich nicht glaube, dass sich Ruth aufgrund dieser vagen Möglichkeit, einen Verwandten zu treffen, auf das Feld begeben hat, um diese Ähren nachzulesen von der Gerstenernte, sondern vielmehr glaube ich, es war dem Umstand zuzuschreiben, dass jetzt im März eben diese Gerstenernte eingesetzt hatte im vollen Umfang, und andererseits war auch die Speisekammer von Ruth und Naomi leer. Also sie mussten sich ja was zum Essen besorgen. Sie hatten ja nichts, als sie da angekommen sind in Bethlehem. Und wenn wir dann in unserer Übersetzung hier lesen, dabei fügte es sich so, dass sie auf ein Feld geriet, das Boas gehörte, dem Verwandten von Elimelech, und in anderen Übersetzungen sogar gesprochen wird, davon gesprochen wird, dass es der Zufall so wollte, dass sie auf das Feld des Boas traf, so bin ich doch der festen Überzeugung, dass es nicht ein Zufall war, sondern von Gott gewollt und von Gott geplant. Und der Heilige Geist war es, der das Herz von Ruth angerührt hat und ihre Schritte gerade dorthin gelenkt hat, auf das Feld von Boas, wo er weitere Pläne mit ihr hatte und mit Boas. Und ich denke, ihr seid mit mir auch derselben Meinung, dass es für uns, und da habe ich ja vorher schon an euch die Frage gestellt, dass es für uns, die wir Jesus in unseren Herzen tragen, dass es da bei solchen besonderen Ereignissen keine Zufälle gibt. Es mag sein, dass uns zufällig eine schwarze Katze über den Weg läuft oder solche banalen Dinge, aber in solchen entscheidenden Dingen, da ist Gott derjenige, der uns das geschenkt hat, der uns das, kann man sagen, zufallen lässt. Und wie in den beiden Episoden aus meinem Leben, die ich euch am Anfang eben erzählt habe, so ist es auch hier zu werten. Nicht der Zufall, sondern Gott alleine war es, der diese Begegnung mit Boas vorbereitet hatte. Jetzt bin ich euch was schuldig geblieben. Da haben wir die nächsten, die zwei Verse dazu, die wir uns noch dazu anschauen. Da sehen wir auch, dass es in unserem Leben also keine Zufälle gibt. Im Epheserbrief 2 bis 10 lesen wir von Paulus dazu Folgendes: Denn sein Gebilde sind wir, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitgestellt hat, damit wir in ihnen wandeln können oder könnten. Und eine weitere Stelle sehen wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 9. Vielmehr, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und wovon keines Menschenherz eine Ahnung gehabt hat, nämlich das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Also Gott hat auch der Ruth und der Naomi das bereitet, was er eben für sie ausersehen hat, weil sie eben Gott geliebt haben. Und warum ist das Ganze geschehen, diese Begegnung? Und in weiterer Folge werden wir das lesen, was sich da noch ereignet hat. Denn aus dieser Begegnung heraus sollten der Israelit Boas und die Moabiterin Ruth zu eben jenen Vorfahren werden, aus deren Geschlecht auch König David und in weiterer Folge dann auch unser Herr Jesus hervorgehen sollte. Jetzt versagt mir schon langsam die Stimme. Hätte am Anfang nicht so viel singen dürfen, so laut. Ihr Lieben, vom Vers 6, jetzt da, den wir schon gelesen haben, bis hin zum Ende des zweiten Kapitels, möchte ich jetzt nicht nur, weil mir die Stimme versagt, sondern das war auch so geplant, es ist kein Zufall, möchte ich jetzt zum Abschluss der Predigt nur noch das Wort Gottes ohne weiteren Kommentar zu uns sprechen lassen. Entschuldigung, wir werden sehen, wie gütig und gnädig unser Herr mit Naomi und Ruth umgeht. Die Vorsehung Gottes führt Ruth und Boas zusammen. Und Boas wird dann durch sein von Gott geführtes Handeln auch zum Beschützer und Löser von Ruth. Das ist das Wunderbare. Und in weiterer Folge wird diese gesegnete Moabiterin Ruth dann auch noch die Stammmutter von Jesus. Welch wunderbare Fügung. Die Stammmutter von unserem Heiland und Erlöser. Und jetzt lassen wir uns zum Ende dann wirklich auch Gottes Wort und seinen Heiligen Geist in unser Herz hinein. Und ich möchte, bevor wir das lesen, möchte ich dann auch noch sagen und euch Mut machen. Gott hat mit dir und mit mir einen Plan. Mit mir auch, wenn ich schon über 70 bin jetzt schon 73, aber er hat einen Plan für uns, einen guten Plan. Er hat alles vorbereitet, so wie wir es gelesen haben. Es gibt keine Zufälle. Und wenn wir ihm treu nachfolgen, auf seiner Seite bleiben, in seinem Segensbereich uns bewegen, in seinem Schutzraum bewegen, dann wird er noch Großes mit uns tun. Und das wünsche ich euch und auch mir. Und jetzt schaue ich, ob meine Stimme noch hält. Sonst muss ich den anderen bitten, dass er es liest. Ah. Sie hat gesagt, ich möchte gern zwischen den Gaben das liegen gebliebene Getreide hinter den Erntearbeitern aufsammeln. Kann das wer lesen für mich, bitte? Geht das? Wer liest gern? Niemand? Dann probiere ich es doch selber. Hinter den Ernteamt, es geht fast nicht mehr. So ist sie zu uns gekommen. Ja. Schaut, kannst du es da? Da steht es auch groß. Na. Tut mir leid. Vielleicht geht's.
Das liegen gebliebene Getreide hinter den Erntearbeitern aufsammeln. So ist sie zu uns gekommen. Von heute Morgen an bis jetzt hat sie unentwegt gearbeitet und sich kaum ausgeruht. Da sagte Boas zu Ruth: Hör zu, meine Tochter. Geh nicht auf die anderen Felder, um Getreide aufzusammeln. Geh nicht weg von hier. Schließ dich den Frauen an, die auf meinem Feld arbeiten. Achte darauf, auf welchem Teil des Feldes sie ernten, und folge ihnen. Ich habe den jungen Männern gesagt, dass sie dich nicht belästigen sollen. Und wenn du Durst bekommst, kannst du zu den Gefäßen gehen und von dem Wasser trinken, das sie aus dem Brunnen geschöpft haben. Ruth warf sich ihm zu Füßen. Warum bist du so freundlich zu mir? Fragte sie. Warum beachtest du mich, obwohl ich eine Ausländerin bin? Man hat mir genau erzählt, was du nach dem Tod deines Mannes alles für deine Schwiegermutter getan hast, antwortete Boas, und dass du deinen Vater und deine Mutter und deine Heimat verlassen hast, um zu einem Volk auszuwandern, das du vorher nicht gekannt hast.
Geht's wieder?
Der Herr, der Gott Israels, unter dessen Flügeln die Zuflucht gesucht hast, soll dir das vergelten und dich reich dafür belohnen. Ich hoffe, ich finde auch weiterhin dein Wohlwollen, mein Herr, antwortete sie. Du hast mir Mut gemacht und freundlich mit mir geredet, obwohl ich noch nicht einmal wie einer deiner Mägde bin. Als es Essenszeit war, rief Boas zu ihr: Komm herüber und iss etwas von unserem Brot mit. Du kannst es auch gern in den Essig eintauchen. Also setzte sie sich zu seinen Erntearbeitern und Boas gab ihr geröstete Körner und sie aß davon, bis sie satt wurde und hatte sogar noch einen Teil davon übrig. Als Ruth wieder an die Arbeit ging, befahl Boas seinen jungen Männern: Lasst sie auch zwischen den Garben Getreide sammeln und hindert sie nicht daran. Ja, zieht sogar hin und wieder ein paar Ähren aus den Garben und lasst sie absichtlich herunterfallen, damit sie sie auslesen kann. Und schüchtert sie nicht ein. So sammelte Ruth den ganzen Tag Gerste Und als sie das Getreide am Abend drosch, kam ungefähr ein Eva heraus. Sie hob es auf und trug es in die Stadt und zeigte es ihrer Schwiegermutter. Außerdem gab sie Naomi die Reste, die sie vom Mittagessen übrig hatte. »Wo hast du heute nur das viele Korn gesammelt?« rief Naomi. »Wo hast du gearbeitet?« »Der Herr segne den, der sich so großzügig um dich gekümmert hat.« Ruth erzählte ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sie sagte, »Der Mann, auf dessen Feld ich heute war, heißt Boas. Der Herr, der seine Gnade weder den Lebenden noch den Toten entzogen hat, segne ihn«, sagte Naomi zu ihrer Schwiegertochter. »Dieser Mann ist einer unserer nächsten Verwandten, einer der Loskäufer unserer Familie.« Die Moabiterin Ruth sagte, »Boas hat mich außerdem aufgefordert, wiederzukommen und bei seinen Erntearbeitern zu bleiben, bis die ganze Ernte eingebracht ist.« »Das ist gut«, rief Naomi aus. »Bleibt die ganze Ernte über bei seinen Mägden. Dort bist du sicher, während man dich auf den anderen Feldern womöglich belästigen würde.« Also hielt sich Ruth an die Frauen, die für Boas arbeiteten, und sammelte auf seinen Feldern Getreide, bis die Gerstenernte und die Weizenernte zu Ende waren. Während dieser Zeit wohnte sie weiterhin bei ihrer Schwiegermutter.
Danke, Wastl. Ich darf zum Schluss noch beten. Lieber Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Bericht aus der Vorgeschichte, bevor du in diese Welt gekommen bist, wie du auch dort schon die Menschen geführt hast und gesegnet hast, wie du alles vorbereitet hast für uns hier, dass wir einmal zu denen zählen dürfen, die auch aus den Völkern der Heiden zu dir kommen dürfen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du auch heute noch immer der gleiche bist wie damals. Du willst auch heute noch unsere Wege bereiten. Du willst auch noch heute Wunder tun, wenn sie auch nicht mehr so viele sind, wie vielleicht damals. Und ja, wir bitten dich einfach, Herr Jesus Christus, dass du uns stärkst, dass du schenkst, dass wir all diese Prüfungen ja, ertragen können. Du selbst gibst uns ja die Gewissheit, dass du uns nur so viel auflädst, wie wir auch wirklich tragen können. Und wir wissen auch schlussendlich, wenn es nicht immer gleich funktioniert, aber dann wissen wir doch, dass uns alle Dinge zum Besten gereichen, wenn wir an dich glauben, wenn wir auf dem Weg bleiben. Und so will ich dich jetzt bitten für jeden Einzelnen von uns, die wir da sind, aber auch für die anderen, die zu uns gehören, für all unsere Familien, dass du sie behütest und bewahrst, dass du mit ihnen bist, dass du sie segnest. Und Herr, wir freuen uns, dass du für uns auch noch Pläne hast, dass du Wege vorbereitet hast schon, auf denen wir eigentlich nur mehr wandeln müssen. Du hast die Werke vorbereitet, die wir tun dürfen. Dir sei Lobpreis und Ehre, lieber Vater im Himmel. Amen.